Extremisten gehen nicht in den Lockdown, so der Präsident des Bundesverfassungsschutzes Thomas Haldenwang heute. In der Corona-Zeit stiegen die extremistischen Straftaten an. Die größte Bedrohung geht dabei von Rechtsextremisten aus. Und Brandstifter sind die neuen Rechten, die sich als intellektuelle Biedermänner präsentieren. Aber auch Linksradikale verzeichnen mehr Zulauf und werden gewaltbereiter. Der Verfassungsschutzbericht „Wer bedroht unsere Gesellschaft?“, unser Thema in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Wir haben einen Alarmzustand. Und da bin ich jetzt nicht Cassandra, sondern ich kann nur hoffen, dass nichts passiert. Dann wird nämlich wieder allgemein die Frage gestellt, habt ihr das nicht gesehen? Warum konnte das passieren? Und so weiter.
Ja, ein besorgter Bundesinnenminister heute bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes. Ganz herzlich willkommen zur Phoenix-Runde. Reden wir darüber, was wir tun können gegen den Extremismus und welche Folgen das alles haben muss. Darüber sprechen wir mit diesen Gästen. Ich begrüße ganz herzlich Maria Fiedler. Sie ist Korrespondentin im Hauptstadtbüro des Tagesspiegels und vor allem dort mit Rechtspopulismus und der Innenpolitik beschäftigt. Schönen guten Abend. Und ich begrüße Professor Klaus Schröder. Er ist Politikwissenschaftler und Extremismusforscher am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin. Willkommen. Und zugeschaltet ist uns Michael Brandt von der CDU. Er ist Mitglied im Innenausschuss und er war ein enger Freund des Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der ja 2019 von einem Rechtsextremisten erschossen wurde. Schönen guten Abend, Herr Brandt.
Guten Abend.
Und ich begrüße Sebastian Fiedler, Bundesvorsitzender des Bundes der Kriminalbeamten, der jetzt auch in den Bundestag will, und zwar kandidiert er für die SPD. Schönen guten Abend, Herr Fiedler. Herr Fiedler, das hat man heute gehört bei der Pressekonferenz, dass sowohl der Präsident des Verfassungsschutzes auch als der Bundesinnenminister doch sehr besorgt klangen, weil die politisch motivierte Kriminalität stark ansteigt. Sind Sie ähnlich besorgt? Deckt sich das mit den Erfahrungen, die Sie in Ihrer Arbeit machen?
Ja, das ist ja jetzt sozusagen das zahlenmäßige Bild, was wir so gesehen haben. Wir haben uns in der Tat schon im letzten Jahr damit auseinandergesetzt, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie denn so haben könnte, und haben das im Laufe des letzten Jahres auch immer mal wieder versucht zu thematisieren. Das ist ja außerordentlich deutlich geworden jetzt bei der heutigen Vorstellung des Berichtes, dass insbesondere natürlich die Rechtsextremen ein neues Sammelbecken gefunden haben in Form der Anti-Corona-Proteste. Und das ist ein Themenfeld, was uns beunruhigt hat. Wenn ich aber noch weiter zurückgehe, dann erinnere ich mich an Veranstaltungen, die wir zum Rechtsextremismus gemacht haben, bei denen ausgerechnet eine Wissenschaftlerin der Uni Gießen uns vor dem Linksextremismus gewarnt hat, weil er nämlich so stark aus dem Blick zu geraten schien. Und da möchte ich vielleicht später im Laufe der Sendung noch mal auf eine fast nebensätzliche Bemerkung des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu sprechen kommen, nämlich, dass er nach meiner Bewertung gesellschaftlich und politisch häufig so ein bisschen verklärt wird. Also alles in allem teile ich die Einschätzung, und die Unruhe wird insoweit bei mir noch etwas größer, weil ich weiß, wie verhältnismäßig schlecht, will ich mal vorsichtig sagen, die Kriminalpolizei der Länder insbesondere aufgestellt ist.
Da kommen wir natürlich auch noch mal drauf. Herr Schröder, teilen Sie diese Warnung vor dem Alarmzustand, die der Bundesinnenminister ebenso deutlich gesagt hat?
Also etwas passieren kann immer. Aber dass wir nun einen Alarmzustand haben, in dem Sinne, dass ein Bürgerkrieg bevorsteht oder Unruhen gewaltigen Ausmaßes, das halte ich für übertrieben. Wir können und müssen damit rechnen, dass es immer wieder auch zu Mordtaten seitens der Islamisten und der rechten Szene kommt. Wir müssen damit rechnen, dass sich die linke Szene weiter radikalisiert. Sie ist ja sehr personenbezogen gewalttätig geworden im letzten Jahr. Sie greifen Personen gezielt an, aus anderen Motiven. Die Motive sind ja bei allen drei Formen des Extremismus unterschiedlich. Die Ziele sind auch unterschiedlich. Aber Alarmismus, das finde ich etwas übertrieben.
Finden Sie übertrieben, okay. Frau Fiedler, übrigens nicht weder verwandt noch verschwägert mit Herrn Fiedler. Das ist ein Zufall, dass wir heute zweimal Fiedler hier in der Sendung haben. Frau Fiedler, was ist, wenn Sie das gehört haben, Alarmzustand? Ist das ja schon zu viel? Irgendwie zu fast, ja Panikmache wäre jetzt auch wieder zu viel. Aber ist das so ein Punkt, wo Sie sagen, da übertreibt der Bundesinnenminister?
Ich finde tatsächlich nicht. Ich finde, wir sehen dann doch sehr besorgniserregendes Bild. Wir sehen eine Zunahme gewaltbereiter Extremisten am rechten wie am linken Rand. Wie Sie schon gesagt haben, am rechten Rand ist die Bedrohung am größten. Und da auch gerade die Corona-Pandemie, wie da Extremisten eben auch die Proteste für sich nutzen konnten. Wir denken zum Beispiel an die Besetzung der Reichstagsstufen, den sogenannten Sturm auf den Reichstag, wo Reichsflaggen vor dem Bundestag geschwenkt wurden, wo Rechtsextremisten sich also auch ganz öffentlich in Szene setzen konnten. Das befeuert natürlich wieder auch die Umsturzlust in Teilen dieser Bewegung. Und insofern finde ich eigentlich den Begriff vom Alarmzustand gar nicht übertrieben, weil wir müssen einfach sehr wachsam sein.
Wachsam müssen wir sein. Vielleicht noch mal die Zahlen. Es gibt rechtsextremistische Straftaten, 22.357 gab es 2020, und man sagt, man geht von einem Potenzial aus von 33.300 Personen, wovon 13.300 gewaltorientiert sind. Für die linksextremistischen motivierten Straftaten verzeichnet der Bericht 6.600 Delikte, aber auch eben Personenpotenzial von 34.300 Personen, und man rechnet von 9.600 Personen, die gewaltorientiert sind. Das sind viele, und was eine einzelne Person ausrichten kann, das haben wir schrecklich erfahren im 2. Juni 2019, als der Regierungspräsident Walter Lübcke ermordet worden ist. Herr Brandt, er war ein enger Freund von Ihnen. Sie sind seitdem auch sehr engagiert, gerade in der Frage, was man gegen diesen Extremismus tun kann. Was hat sich denn wirklich bewegt seit diesem Attentat, seit diesem Mord?
Also erstens muss man sagen, dass der Mord an Walter Lübcke gezeigt hat, dass am Ende aus Worten auch Taten werden, dass die Radikalisierung nicht nur im digitalen Netz sich digital abspielt, sondern dann tatsächlich auch umgesetzt wird. Sie haben von einer Zäsur gesprochen. Es ist eine Zäsur. Es war der erste Repräsentant unseres Staates, der von Rechtsextremisten ermordet worden ist. Aber zur Wahrheit gehört dazu, dass wir seit den 90er Jahren fast 200 Morde rechtsextremer Art in Deutschland hatten, NSU, dann auch Hanau und Halle. Und es hat sich was geändert. Es hat sich zivilgesellschaftlich was geändert. Es gibt Initiativen, neue Initiativen, die sich gegründet haben. Wenn ich zum Beispiel an Walter denke in Kassel, Offen für Vielfalt, oder andere Initiativen, die sich gegründet haben und gesagt haben, wir dürfen nicht länger als schweigende Mehrheit da sitzen und das nur registrieren, sondern wir müssen unsere Stimme erheben, weil die Mehrheit in unserem Land steht zu unseren demokratischen Werten. Es ist eine Minderheit, die immer stärker und lauter artikuliert. Und es gibt natürlich auch sehr klare Konsequenzen nach Hanau, nach Halle, nach dem Mord an Walter Lübcke. Es gab den Kabinettsausschuss zur Bekämpfung des Rechtsextremismus. Und wir haben in der letzten Woche im Innenausschuss und dann im Deutschen Bundestag zwei wichtige Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht.
Ja, da kommen
wir gleich nochmal zu. Das Bundespolizeigesetz und das Bundesverfassungsschutzgesetz. Das ist gar nicht so viel beachtet worden. Mhm. Ich glaube im Übrigen, dass man Sicherheitspolitik nicht hysterisch machen sollte. Wir haben so eine Gabe, wenn nichts passiert, am besten Verfassungsschutz und was weiß ich nicht alles abschaffen. Und wenn was passiert, dann bitte das volle Programm. Ich glaube, man muss immer den Maß halten und man muss ihn konsequent bekämpfen. Mhm. Das haben wir jetzt mit einer Reihe von Maßnahmen getan. Ja. Quellen-TKÜ im Übrigen, eine Person.
Da reden wir gleich nochmal drüber. Ja.
Vielleicht nur ein.
Herr Brandt, lassen Sie uns gleich über die Gesetze reden. Lassen Sie uns erst noch mal ein bisschen genau schauen, wenn wir fragen, wer eigentlich unsere Gesellschaft bedroht. Da würde ich noch mal ein bisschen genauer hinschauen gerne. Herr Fiedl oder Herr Schröder, vielleicht.
Ja, ich wollte einen Punkt noch sagen. Die Straftaten sind nicht das Entscheidende, weil da haben wir auf der rechten Seite sehr viele Propagandadelikte. Wir haben das Zeigen von Verbotssymbolen. Das heißt also, sie können mit Stalin, Pol Pot und sonst wie durch die Straßen marschieren mit diesen Massenmördern, wenn sie die rechten Gesinnungsgenossen, Hitler und Co., so, das ist eine Straftat. So, jedes Hakenkreuz, was irgendwo hingekritzelt wird, jetzt im Wahlkampf werden wir erleben, wie viele Wahlplakate mit Hakenkreuzen und Hitlerbärtchen geschmückt werden, wird erstmal, wenn die Täter nicht erfasst werden, der rechten Seite zugeschrieben. Entscheidend sind für mich die Gewalttaten. Und hier haben wir leider bisher nur Quantitäten. Wir haben seit 2001 verzeichnet das BKA knapp 28.000 linke Gewalttaten und 21.000 rechte Gewalttaten. Was fehlt, ist eine qualitative Dimension. Ich meine, Sie hatten ja die Morde angesprochen. die wir auf der rechten Seite beobachten mussten. Das ist klar, aber sozusagen auch in der Frage von Körperverletzungen. Linke verüben viel mehr gefährliche Körperverletzungen als Rechte. Was steckt da eigentlich hinter? So, und hier müsste der Bund qualitative Studien in Auftrag geben, dass man die qualitative Bedrohung und nicht nur die quantitative Dimension sieht.
Finden Sie, dass das, wenn, heute wurde ja nochmal gesagt, die größte Gefahr geht von rechts aus, wurde ganz klar gesagt von Herrn Haldenwang. Halten Sie das für eine falsche Aussage?
Ich würde gar nicht das miteinander sozusagen abwägen, sondern würde sagen, von politisch motivierter Gewalt geht eine Gefahr aus, egal zu welchem Zweck und mit welchen Mitteln sie durchgeführt wird. Dass die qualitative Dimension rechts schwerwiegender ist, ist unbestritten. Das wird einer, der halbwegs bei Verstand ist, nicht bestreiten wollen. Aber die linke Gewalt kann natürlich auch in terroristische Gewalt im halben Jahr, Dreivierteljahr umschlagen. Das weiß keiner. Wir haben Anschläge schon, und wenn Sie jetzt an Berlin denken, demnächst 17. Juni, Rigaer Straße, da werden ja Dinge angekündigt, die haben es in sich, sozusagen.
Rigaer Straße ist ein besetztes Haus hier.
Ein besetztes Haus in Berlin, wo die Brandschutzbestimmungen kontrolliert werden sollen, und die gewaltbereite linke Szene hat angekündigt, sie würden das nicht so ohne weiteres sich gefallen lassen. So, die letzten Tage brannten ja
also
schon.
Also Sie fänden es besser, man würde von politisch motivierter Kriminalität sprechen. Herr Fiedler, wie finden Sie das? Ist das falsch, wenn wir immer sagen, links ist so und rechts ist so? Oder muss man es wirklich getrennt betrachten, weil es halt eben auch eine andere Art der Kriminalität ist?
Ja, stimmt natürlich beides, aber ich glaube, das hat auch Herr Schröder nicht gemeint. Man muss ihm da ausdrücklich zustimmen, dass wir ein bisschen davon wegkommen müssen, so will ich es vielleicht mal formulieren, immer so reaktiv erst Politik zu gestalten. So haben wir das ja in der Vergangenheit erlebt, und so haben wir es insbesondere auch beim Rechtsextremismus erlebt. Und wir haben deswegen, insbesondere deswegen, vor dem Linksextremismus gewarnt. Wenn ich daran erinnern darf, dass wir Schwerpunktdienststellen zum Rechtsextremismus auch bei der Kriminalpolizei gegründet haben, dass wir extra Konzepte, Bekämpfungs- und Präventionskonzepte aufgelegt haben, dass wir eine Gefährderbewertung analog zur Islamismusbewertung eingeführt haben. All das ist mir vom Linksextremismus nicht bekannt, obgleich die Notwendigkeit genauso groß ist. So muss man es, glaube ich, schon sagen. Wir müssen uns insoweit so ein bisschen davor hüten, immer so das eine gegen das andere abwägen zu wollen oder womöglich auch ausspielen zu wollen. Das ist nicht so ganz der Betrachtungskorridor der Sicherheitsbehörden, oder darf es auch aus Sicht der Gesellschaft eigentlich nicht sein, weil wir sonst immer Gefahr laufen, darauf zu warten, dass etwas passiert, um dann erst wieder aktiv werden zu können. Wichtig in dem Gesamtzusammenhang ist nur, dass wir versuchen, die einzelnen Phänomene auch hinreichend ernst zu nehmen. Und ich glaube, da sehe ich beim Linksextremismus die mit Abstand größte Diskrepanz, die sich in ihrer Spitze dadurch ausdrückt, dass die Bundespartei der Grünen sich in einem gemeinsamen Bündnis mit solchen Organisationen befindet, die im Verfassungsschutzbericht dem Linksextremismus zugeordnet werden. Es gibt ein Bündnis in Bayern, die sich gemeinsam dort gegen das dortige Polizeiaufgabengesetz gründet, und im, wenn Sie so wollen, verantwortet also Annalena Baerbock und Robert Habeck dieses gemeinsame Bündnis mit Linksextremisten. Und da können Sie sozusagen in der Spitze erkennen, dass das offenbar da unter anderem die interventionistische Linke steht da drin. Das sind diejenigen, die wir so als schwarzen Block bezeichnen, die häufig sich mit Steinwürfen gegen Polizeibeamte richten, um ein Beispiel mal zu nennen. Sie finden unterschiedliche Organisationen, die Sie alle im Verfassungsschutzbericht wiederfinden, und Sie finden bei der Liste der Unterstützer die Bundespartei der Grünen da wieder. Und das bringt doch zum Ausdruck, dass das noch nicht mal skandalisiert wird in Deutschland, dass es offensichtlich sehr stark verklärt ist, welche Bedrohung der Linksextremismus doch auch heutzutage schon ausmacht. Das würde uns auch im Rechtsextremismus und anderen Bereichen nicht passieren. Da hätten wir doch morgen die Tagesschau.
Herr Fiedler, nun marschieren ja manchmal auch Jungsozialisten mit gewaltbereiten Linksextremisten bei Demonstrationen. Und die grüne Jugend sowieso, das wollen wir ja nicht vergessen. Sozusagen die Distanzierung, die wir rechts, zu Recht bei rechts immer fordern, dass bürgerliche Politiker, Funktionäre, wie auch immer, sich davon distanzieren, das passiert auf der linken Seite nicht.
Okay, also verharmlosen wir den linken
Extremisten. Genau, wir bestätigen das, übrigens, wenn ich das ergänzen darf. wenn ich das ergänzen darf, es geht mir hier nicht nur um die Partei der Grünen. Ich habe das sozusagen in der Spitze, so habe ich es ja auch formuliert, bedeutet, da sind berufsständische Organisationen mit dabei, die sich dort mit ins Bündnis gebracht haben. Anwaltsvereine und ähnliche ganz normale gesellschaftliche Organisationen, Gewerkschaften sind mit dabei. Ich wollte das sozusagen nur in der Spitze als größte Stilblüte dadurch mal zum Ausdruck bringen, wie verklärt man offensichtlich mit diesem Extremismus umgeht.
Mhm. Frau Fiete, verharmlosen wir den Linksextremismus?
Ich glaube, er wird zuweilen verharmlost, aber wenn ich mir heute auch die Pressekonferenz zum Verfassungsschutzbericht angehört habe, da wurde diese Gefahr ja schon sehr, sehr klar benannt. Also da wurde benannt, dass es da eine wachsende Militanz auch gibt, dass eben nicht mehr dieser Grundsatz, den es vielleicht manchmal in Teilen der Szene gab, Gewalt gegen Sachen, aber nicht gegen Menschen, dass es eben jetzt klandestine Gruppen gibt zunehmend, die Überfälle auf politische Gegner, auf Nazis verüben. Es gab Überfälle auf Angehörige der Immobilienbranche in Leipzig zum Beispiel, dass zum Beispiel auch im Dannenröder Forst Polizisten tätlich angegriffen wurden, wo auch Körperverletzungen bis hin zum Tod vielleicht von Personen in Kauf genommen wird. All das wurde aber heute nicht verharmlost. Und trotzdem fand ich es aber gut, dass der Fokus heute auf dem Rechtsextremismus lag, weil wir reden jetzt schon ganz lange über den Linksextremismus. Aber ich finde auch die Entwicklungen, die wir im Rechtsextremismus haben, total interessant und wichtig, weil wir sehen nämlich, dass hier die Bedeutung von Parteien wie der NPD oder dem Dritten Weg oder vielleicht auch Festivals, Rechtsrock-Festivals und Kampfsport-Festivals, das hat im Jahr der Pandemie auch abgenommen und der Verfassungsschutz schaut ganz stark auf die neue Rechte jetzt, die Herr Haldenwang auch im vergangenen Jahr als Superspreader von Hass und Gewalt bezeichnet hat, vielleicht ein bisschen überspitzt, aber es macht klar, was er von dieser Szene hält und die reichen eben auch zum Teil bis in die sogenannte bürgerliche Mitte, versuchen sie auszugreifen und das dürfen wir eben auch nicht im Blick verlieren.
Das war auf jeden Fall heute nochmal ein Schwerpunkt und ist eben neu auch im Bericht, dass über die sozusagen die Wegbereiter, die den Nährboden schaffen für extremistische Gewalttäter, dass die halt eben nochmal sehr unter Beobachtung kommen. Herr Brandt, wie empfinden Sie das? Wie gefährlich empfinden Sie diese intellektuelle Rechte, die heute ja auch beschrieben wurde, die sozusagen alle Argumente liefert und Menschen dadurch auch radikalisiert?
Ja, es hat eine neue Qualität, es gibt eine neue Entwicklung. Wir haben im Übrigen im rechtsextremistischen Bereich 40% der Personen, die identifiziert worden sind, sind gewaltorientiert. 40%. Insofern ist doch eins völlig klar, egal wo Extremismus herkommt, wir wollen ihn nicht in unserem Land. Weder Rechtsextremisten noch Linksextremisten oder Islamisten. Auch dort gibt es 2600 Salafisten. Ich will noch ein Wort zu den Linksextremisten sagen. Herr Haldenwang hat heute sehr deutlich in der Pressekonferenz gesagt, dass man auch beobachtet, dass daraus terroristische Strukturen entstehen können. Und es ist nicht nur Gewalt gegen den politischen Gegnern, sondern auch gegen Polizeibeamte, wenn Baumstämme im Dannenröder Forst gezielt auf Bundespolizisten geworfen werden, dann wird ja der Tod von Polizisten in Kauf genommen. Bei den Rechtsextremen muss man sagen, gibt es eine neue Entwicklung, wo man versucht, über den ehemals Flügel, da gibt es Personenverbindungen zur jungen Alternative, zu dem Institut für Staatskunde, zu verschiedenen Organisationen, die da gibt, die haben einen Versuch und das ist eine neue Qualität. Sie versuchen, sich mit bürgerlichen Milieus zu verbinden. Also die Corona-Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Man versucht sozusagen, sich dort zu integrieren, sich größer darzustellen, als man ist. Und man versucht natürlich durch einen ideologischen Unterbau die neue Rechte Fuß zu fassen, indem man den Staat, seine Repräsentanten, seine Werte delegitimieren will, indem man die Autorität verachtet und indem man am Ende Demokratie abschaffen will. Insofern gibt es auch eine neue Maßnahme des Verfassungsschutzes, indem man die demokratiefeindliche Delegitimierung des Staates als neuen Begriff und Beobachtung eingesetzt hat, weil es hier neue Entwicklungen gibt. Ich will als letzte Bemerkung machen, dass Herr Haldenwang als Präsident des Verfassungsschutzes, finde ich, auch nicht nur eine gute Arbeit macht, sondern auch politisch als Präsident in seinem Amt die Dinge einsortiert und sich nicht irgendwo versteckt, sondern sehr transparent Dinge erläutert. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das unterscheidet ihn auch von seinem Vorgänger.
Okay, ja, über den Vorgänger wurde heute auch gesprochen. Aber reden wir mal über diese Corona-Proteste, über die Sachen, die einen...
Ich wollte noch einen Satz sagen zu Worten und Taten.
Ja.
Wenn Sie Jahrzehnte zurückdenken zu RAF, zum Linksterrorismus, da hatten wir ja die Debatte um die Sympathisanten. Mhm. Und da wurde immer abgestritten, dass sozusagen die ideologischen, theoretischen Wegbereiter auch für die Taten mitverantwortlich sind. Und jetzt kommt es über die rechte Ecke wieder rein, was dann ja im Nachhinein heißen würde, wir müssen die Geschichte auch des Linksterrorismus umschreiben. Mhm. Und müssen denjenigen, die damals mit Worten den Weg bereitet haben, mitverantwortlich machen. Ich tue mich schwer damit. Mit beiden Sachen.
Mit beiden, also Sie halten
ja, mit Worten und Taten, ich tue mich schwer, sozusagen.
Aber wie beurteilen Sie denn dann die neue Rechte, also die Menschen, die...
Die neue Rechte, von der halte ich überhaupt nichts.
Ja.
Aber
wie gefährlich halten Sie sie denn?
Sie ruft ja nicht explizit zur Gewalt
auf. Darf ich da mal kurz einhaken?
Ja.
Also die neue Rechte verbreitet ja zum Beispiel den Mythos einer angeblichen Umfolgung oder eines großen Austausches, dass angeblich die angestammte Bevölkerung gezielt durch Migranten ausgetauscht werden soll. Und das ist zum Beispiel eine Ideologie, auf die sich auch Attentäter, rechte Attentäter berufen. Also insofern würde ich sagen, besteht ja da durchaus ein Zusammenhang.
Mhm. Ja, aber denn ich sage nochmal, man muss vorsichtig sein. Und wenn, muss man das auf alle Bereiche beziehen und nicht nur auf die rechte Seite.
Aber wenn man sagt, wehret den Anfängen, dann muss man doch genau da anfangen, weil aufgerufen wird. Ne?
Ich bin der Meinung, man muss dem energisch widersprechen.
Ja.
Man muss die Leute nicht ernster nehmen, als sie sind. Aber man muss ihnen widersprechen und muss sagen, mit der Umvolkung, das ist ja völliger Blödsinn. So, und das muss
wird
man
aber von vielen ja ernst genommen.
Also Frau Blinder, ich muss sagen, ich halte das für ziemlich naiv, dass man das Thema Umvolkung, auch den Aufruf zur Gewalt und der Hetze sozusagen nicht ernst nehmen soll. Man muss das ernst nehmen, weil es hat diese Gewalttaten gegeben. Und deswegen ist natürlich wahr, das Umfeld, die Sympathisanten, die offene Verachtung des Staates, auch der Aufruf zur Gewalt und auch Verschwörungstheorien und die Thesen von Umvolkung und all diesen Dingen. Natürlich ist das ein ideologischer Umbau, der eine klare Zielsetzung hat, unseren Staat zu unterminieren. Und das gilt im Übrigen auch für Linksterroristen, auch in den 70er Jahren. Natürlich gab es dort Sympathisanten im Umfeld, die auch eine Verantwortung für Gewalttaten später haben. Also wir sollten das nicht relativieren, weder bei den Rechtsextremen noch bei den Linksextremen.
Ich habe es nicht relativiert. Ich wollte nur sagen, es gibt nicht so einen einfachen Mechanismus, sondern das ist schon ein bisschen komplexer.
Ich denke, wir reden über Radikalisierungsprozesse, wo... ja, vielleicht irgendwie am Anfang steht, dass jemand einer Verschwörungstheorie auf den Leim geht, dann immer tiefer auch durch das Internet in diese Szene reinrutscht, sich mit immer mehr Ideologieelementen auch identifiziert und vielleicht am Ende dann zu dem Schluss kommt, dass er jetzt handeln muss. Also insofern, nein, es ist nicht einfach, aber es ist in vielen Fällen ein Prozess.
Mhm. Und man hat verschiedene Menschen, die sozusagen auch den Staat ablehnen, zum Beispiel die Reichsbürger oder sogenannten Selbstverwalter. Da sind die Anzahl der Straftaten um 5% gestiegen und da wurde auch gesagt, das hat mit den Protesten eben rund um die Pandemie zu tun. Schauen wir mal auf diese Querdenker, Frau Fiedler, wie würden Sie das denn beurteilen? Die sind natürlich jetzt durch die Corona-Pandemie, da hat man Demonstrationen gesehen, gerade im letzten Frühsommer, wo auf einmal Linke und Rechte auf einmal auch auf einer Demonstration sich gefunden haben und wo man ja auch nicht genau weiß, sie werden jetzt beobachtet vom Verfassungsschutz, wie gefährlich die sind. Wie schätzen Sie denn diese Szene ein?
Ja, da hat eben auch ein Radikalisierungsprozess stattgefunden. Am Anfang haben wir gesehen, wirklich dieses diffuse Bild, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, Esoteriker, Impfgegner, Reichsbürger, Rechtsextremisten, alle zusammen auf einer Demo und man wusste nicht so genau, was ist das eigentlich. Man hat dann gesehen, okay, Rechtsextremisten versuchen, diese Proteste für sich zu instrumentalisieren, sich dort in Szene zu setzen. Und dann haben wir gesehen, dass auch in diesem Jahr dann noch zunehmend da auch eine Gewaltbereitschaft zugenommen hat. Es gab Angriffe auf Journalisten, tätliche Angriffe. Es gab Angriffe auf Polizisten. Man hat da eine Feindschaft gegenüber staatlichen Organen, gegenüber der Presse, gegenüber auch der Wissenschaft gesehen. Und auch wenn man jetzt sieht, das zerfällt alles so, zu den Querdenker-Protesten kommen nicht mehr so viele. Diese grundsätzliche Feindschaft gegen den Staat, dieses sich in einer Diktatur wähnen und sich im Widerstand wähnen und diese Offenheit für Verschwörungsmythen, ich glaube, das wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen und die Gewaltbereitschaft ist natürlich auch nach wie vor da.
Trotzdem sollten wir differenzieren. Sie hatten es ja zu Recht gesagt, Esoteriker, Linke, Rechte, aber auch ganz in Anführungszeichen normale Leute, die die Corona-Maßnahmen für übertrieben halten. Also wir sollten das nicht in einen Topf werfen, diese Bewegung ist vielleicht schon zu viel gesagt, die sich so nennen, die Querdenker. Sie verbreiten den Eindruck, dass wir uns, die haben die Verschwörung, dass wir uns auf dem Weg in eine Diktatur befinden. Das ist sozusagen das Gefährliche daran. Aber das haben wir links wie rechts, wie was weiß ich weiß nicht, diese Esoteriker oder die ja. Wie heißen die?
Herr Schröder, jetzt müssen wir, Herr Schröder, jetzt muss ich aber doch mal, ich bin da etwas überrascht, wirklich gesagt. Also die Betrachtungsperspektive muss doch die sein, dass die Rechtsextremen genau dieses Klima genutzt haben für sich, dass sie das Demonstrationsgeschehen als Radikalisierungsraum begriffen haben und die Möglichkeit erkannt haben, ihre krude Ideologie unter die Leute zu bringen. Und jetzt sollten wir durchaus mal auch mal heute die Schleife ziehen, dass wir ja diese Themen im Deutschen Bundestag rechtsaußen wiedergefunden haben. Also es hat auf dem AfD-Parteitag solche kruden Zusammenhänge. Es gibt einen engen Zusammenhang dieser Ideologieverbreitung. Und wenn wir uns mit Radikalisierung und Extremismus beschäftigen, müssen wir uns doch mit den Fragestellungen beschäftigen, wie diese Ideologien aus Sicht der Extremisten möglichst breit in der Gesellschaft getragen werden. Und da gibt es einerseits die Mechanismen, die in den Echokammern der sozialen Medien, im Internet stattfinden und andererseits eben, und das war doch durchaus das Neue, auf den Straßen jetzt hier stattgefunden haben. Und die verbindenden Elemente, die haben eben vergleichsweise im Vergleich zur gesamten Demonstration wenige Rechtsextremisten für sich genutzt. Und das, was Sie gerade eingefordert haben, zu Recht, es hat keine Distanzierung stattgefunden. Selbst wenn es im normalen Leben Esoteriker gewesen sind, die sich mit Heilpflanzen beschäftigt haben, dann haben sie jedenfalls nicht für sich entschieden, sich von Nazis in diesen Demonstrationen abzusondern. Und das hat eben auch eine Partei im Deutschen Bundestag nicht für sich entschieden, bewusst. Und das muss klar angesprochen werden. Und wir müssen alle zusammen genau diese Separierung ganz knallhart einfordern. Und das wiederum, und das liefert die Brücke, gilt für alle extremistischen Bestrebungen. Aber hier war es besonders, ich finde, bedrückend, bedrohlich und auffällig.
Trotzdem müssen wir die Frage stellen, warum sind Steiner Jünglinge dabei? Warum sind Esoteriker? Warum sind Linke dabei? Warum eigentlich? Warum lassen die sich damit einfangen? Die Frage hat mir noch keiner beantwortet. Mit der bürgerlichen Mitte. Das
ja, weil die staatsfeindliche Gesinnung dadurch zum Ausdruck gekommen ist und weil es verbindende Elemente gegeben hat. Ein weiteres verbindendes Element ist der Antisemitismus, auf den wir vielleicht noch zu sprechen kommen, den wir in allen extremistischen Strömungen mit unterschiedlichen Ausprägungen wiederfinden. Und das war ja gerade, hat ja gerade die Gefährlichkeit ausgemacht. Hier haben sich Gruppen zusammengetan, die vorher nicht zwingend etwas zusammen zu tun hatten. Aber der Feind, der Staat als Feind, das war das verbindende Element. Und wenn sich eben solche kruden Ideologien und solche unterschiedlichen Leute hier zusammen radikalisieren, dann macht das, glaube ich, eine besondere Bedrohung für den deutschen Rechtsstaat aus.
Wenn es heißt, der Staat, oder kommen wir nochmal auf, Sie haben jetzt die Partei angesprochen und Sie meinen damit die AfD, haben gesagt, Frau Fiedler, Sie sind da, ja, kennen sich damit gut aus. Es gibt ja jetzt auch, heute wurde das explizit nicht angesprochen bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts, weil es eben einen Rechtsstreit gibt. Die AfD, die junge Alternative, wird zum Beispiel beobachtet. Es gab jetzt neue Erkenntnisse, wo gesagt wird, der Flügel macht doch weiter so. Da gibt es Recherche von WDR und NDR, aber da kennen Sie sich viel besser mit aus. Also wie gefährlich ist oder wie extrem ist die AfD oder Teile der AfD?
Also der Flügel in der AfD, das ist ja der Personenzusammenschluss um Björn Höcke.
Der offiziell aufgelöst ist.
Der offiziell aufgelöst ist, wo aber selbst in der Partei immer noch vom Flügel gesprochen wird. Ohne Ex-Flügel, sondern einfach vom Flügel. Das zeigt schon, dass der einfach weitermacht. Der wird ja vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Insofern, da sehen wir eben, auch beim Flügel gibt es eben diese ganz starken Verbindungen auch in die Rechtsextreme, in die neurechte Szene hinein, zu Ideologen wie Götz Kubitschek im Institut für Staatspolitik, zum Kompakt-Magazin mit dem Chefredakteur Jürgen Elsässer, der mit Jörn
Höcke also viel zu tun hat.
Wir haben da sehr viele Verbindungen. Ja. Und es gibt eben beim Flügel auch immer diese Sehnsucht nach der Straße, diesen Wunsch, dass die AfD auch Bewegungspartei sein soll, wo wir zum Beispiel 2018 in Chemnitz auch gesehen haben, dass da ein Schulterschluss letztendlich auch stattgefunden hat mit anderen Rechtsextremen, wo im Zug Hooligans und Neonazis mitgelaufen sind. Jetzt eben auch dieser Wunsch aus dem Flügel, sich mit den Querdenkerprotesten zu solidarisieren. Also da ist eigentlich der Flügel immer Radikalisierungsmotor in der AfD gewesen und ist es auch weiterhin. Letzter Punkt, Björn Höcke hat es ja beim letzten Parteitag geschafft, mit gezielten Redebeiträgen auf offener Bühne das Wahlprogramm der AfD noch weiter zu radikalisieren und da radikale Forderungen reinzudrücken. Da sieht man schon auch, wie der Einfluss noch da ist.
Mhm. Herr Brandt, wie soll...
Die AfD ist ohne Frage nach rechts gerückt.
Ja.
Und der Meutenflügel hat an Einfluss verloren. Und im Osten ist die AfD noch mal besonders aufgestellt. Also da würde ich die Einschätzung teilen. Im Westen würde ich das ein bisschen differenzierter sehen. Aber ich glaube, dass der Meutenflügel an Bedeutung verlieren wird.
Mhm. Herr Brandt, wie empfinden Sie das? Und wie sollte man Ihrer Meinung nach mit der AfD dann umgehen?
Ja, also erstens, im Bundestag wird sie politisch bekämpft wie in den Länderparlamenten. Das halte ich für wichtig. Ich halte auch das für wichtig, was Herr Fiedler gesagt hat. Es muss niemand mit Rechtsextremen zusammen demonstrieren vom Reichstag. Ich würde sogar umgekehrt sagen, dass jeder Demokrat nicht mit Rechtsextremisten zusammen demonstrieren sollte. Man darf Kritik üben am Staat, man darf auch demonstrieren. Das sind die Grundrechte, ist auch richtig. Aber nicht mit den Falschen, die unseren Staat kaputt machen und zerstören wollen. Wir haben gleichzeitig gesellschaftlich eine Aufgabe. Das kann nicht nur Politik allein, sondern jeder an seiner Stelle, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Familie, auch zu widersprechen, wenn Verschwörungstheorien oder man darf das doch noch mal sagen oder man dürfte das doch noch mal sagen dürfen, wenn sozusagen diese Dinge weitergespult werden, weitergespielt werden, wenn Leute zur Zielscheibe gemacht werden, gehetzt werden. Wir haben ja dann bei Walter Lübcke erlebt, dass dort am Arbeitsplatz des Täters genau das passiert ist. Man ist sprachlos, ich habe ja den Prozess mitverfolgt, dass dort Arbeitskollegen Dinge austauschen, die man vor 5 Jahren nicht ausgesprochen hätte. Das heißt, natürlich ist ein Koordinatensystem verschoben worden. Bis hin dazu, dass dann Waffen sogar verkauft werden innerhalb von Arbeitskollegen. Also da hat sich was enorm radikalisiert. Und ich glaube, wir brauchen auch für die Bundespolizei, für den Bundesverfassungsschutz, für unsere Sicherheitsbehörden die richtigen Instrumente. Das heißt zum Beispiel einen personenbezogenen Aufklärungsansatz, der jetzt durch das Bundesverfassungsschutzgesetz gestärkt wird, indem man frühzeitig Radikalisierungsverläufe erkennt, weil da hat sich natürlich auch was geändert.
Aber Herr Brandt, diese Radikalisierungsverläufe hat es eben auch gegeben bei Gruppen in der Polizei. Das wurde heute auch nochmal angesprochen, Herr Fiedler. Wie groß ist da die Gefahr? Es gab diese rechtsextremen Chatgruppen, es gab ganz furchtbare WhatsApp-Gruppen innerhalb von der Polizei. Jetzt gerade eben in Hessen wird darüber nochmal, ist das nochmal alles hochgekommen. Also wie gefährlich ist das und wie groß ist diese Gefahr?
Ja, das ist die große Frage. Und weil wir die alle nicht im Detail beantworten können, ist es gut und richtig so, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz hier einen ganz deutlichen Aufklärungsschwerpunkt gesetzt hat. Das halte ich für außerordentlich wichtig und bedeutsam. Und ich glaube, der Präsident Haldenwang genießt diesbezüglich auch eine sehr große Authentizität und Glaubwürdigkeit. Deswegen ist das ein wichtiger Schritt. Am Ende ist es so, dass diese üblichen Sätze, die wir in der Vergangenheit schon oft gesprochen haben, Gültigkeit haben. Ich teile die Überzeugung all meiner Kollegen, die ich so kenne, dass wir hier auf der einen Seite nicht mehr von Einzelfällen sprechen dürfen, weil wir uns nahezu lächerlich machen, wenn wir das tun. Und auf der anderen Seite natürlich alles dafür tun, um solche Tendenzen so früh wie möglich aufdecken zu können, um sie dann eskalieren zu können. Und die diesbezüglichen Prozesse müssen bei den Polizeien der Länder eingeführt werden. So, deswegen ist es wichtig, dass Horst Seehofer nach allem Hauen und Stechen nun endlich da so eine Studie aufgesetzt hat. Mhm. Ich finde es bemerkenswert, dass sozusagen von 3 Polizeigewerkschaften eine nicht dabei ist, weil die CDU-Fraktion das wohl nicht so gerne wollte, wie ich hörte. Aber wir werden das intensiv beobachten und sehen auch, dass es Studien in den Ländern gibt, die ebenfalls ihre Frage dann in der Zukunft eben besser beantworten können. Eins kann ich im Ausschluss jedenfalls, glaube ich, sagen. Ich glaube, die Probleme liegen nicht nicht darin, welche Leute wir rekrutieren und die zu uns kommen. Es liegen wohl eher auch nicht die Probleme im Bereich der Ausbildung, sondern eher im späteren Verlauf. Und letzter Satz dazu noch, das müssen wir schon zusammenbinden. Man muss natürlich nicht glauben, dass Polizeibeamte sich jetzt nur innerhalb des Dienstgeschehens radikalisieren können und es dann zu solchen Auswüchsen kommt, sondern die gehen irgendwann auch nach Hause und befinden sich dann in sozialen Medien und in anderen Netzwerken. Und deswegen müssen wir den Blick da, glaube ich, weiten und müssen erkennen, dass es bewusste Strategien von Rechtsextremen gibt. Und auch das können wir an der AfD durchaus deutlich machen. Es gibt bewusste Strategien, die sich auf die Sicherheitsbehörden richten. Sie versuchen auf der einen Seite bei jeder sich bietenden Gelegenheit, den Parlamentarismus schlecht zu machen, den Rechtsstaat niederzureden, von Corona-Diktaturen zu reden und versuchen deutlich zu machen, sie seien der Heilsbringer der Sicherheitsbehörden. Und deswegen müssen wir hier gleichsam die Sicherheitsbehörden so resilient wie möglich machen gegen solche Radikalisierungsbestrebungen von rechts außen.
Okay, wir müssen etwas tun gegen die allgemeine Verrohung, die sowohl links und rechts oder die Radikalisierung von links und rechts von allen Seiten sozusagen. Das ist das der eine Punkt. Die Frage, was sollte man jetzt konkret politisch tun, noch um diesem Extremismus, der jetzt weiter zuwächst? Wir sehen auch höhere Zahlen beim Antisemitismus, auch ein großes Problem. Herr Schröder, was finden Sie, was wäre jetzt das Wichtigste, was man da tun müsste?
Das Wichtigste wäre, dass viel mehr Politiker, Journalisten, Wissenschaftler offensiv dieses System verteidigen und sagen, das ist sozusagen, wenn wir die deutsche Geschichte nehmen, das System, was am erfolgreichsten war, hat Wohlstand gebracht, hat soziale Sicherheit gebracht und so weiter. Es verteidigt ja keiner mehr das System. Der Mainstream ist ja immer das Kritische. Also nicht nur am Staat, an der Polizei, sondern auch an der Gesellschaftsordnung. Das vermisse ich. Und der zweite Punkt, was die Gewalt angeht, ich erwarte eigentlich von allen Politikern eine deutliche generelle Absage an politisch motivierte Gewalt, gleich welcher.
Wo vermissen Sie die?
Überall. Sozusagen, dass klipp und klar gesagt wird, wir lehnen die politisch motivierte Gewalt ab. Wir leben nicht in einer Diktatur. Da müssten wir die Frage anders stellen.
Aber sehen Sie Gruppen im Deutschen Bundestag oder Politiker, wo Sie sagen, die lehnen das zu wenig ab?
Zum Beispiel, ich meine, ich will jetzt nicht von der AfD reden, aber...
Können Sie ruhig, wenn Sie das meinen.
Nein, ich meine, die müsste sich viel deutlicher distanzieren, völlig klar. Aber es interessiert ja keinen. Ich erwarte von den gemäßigten Linken, dass sie auf die Linksextremisten einwirken, einen Trennungsstrich ziehen und damit zur Pazifizierung der Linken beitragen. Denn es kann doch nicht sein, dass man unter Bezug auf die hehren Ziele diese Gewalt toleriert.
Ja.
So, und vielleicht sollte man im Bundestag auch stärker dieses Thema ansprechen, des Extremismus, der politisch motivierten Gewalt und einen Konsens herstellen. Und dann wird man sehen, wer sich dem verweigert und wer nicht.
Mhm. Herr Brandt, Sie haben es jetzt schon mehrmals angesprochen.
Die Linken wollen den Verfassungsschutz abschaffen, Herr Schröder.
Wem sagen Sie das?
Ja. Herr Brandt, kommen wir mal, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Herr Brandt, auf das Gesetz, was Sie schon zweimal angesprochen haben, das Bundesverfassungsschutzgesetz, was jetzt neu ist mit einer erweiterten Telekommunikationsüberwachung, da gab es auch ganz schön Streit, auch innerhalb der Koalition. Was wird denn dadurch jetzt besser, dass es diese Novellen gibt?
Also ich sag mal, die Quellen-TKÜ, also die Überwachung nicht nur von Festnetzen, sondern eben auch von Messenger-Diensten, ist ein ganz wichtiges Instrument. Das ist kein flächendeckend einsetzbares Mittel, sondern sehr speziell durch richterliche Anordnung, durch Kontrolle der G10-Kommission. Das gehört immer mit dazu. Aber es gibt einige politische Kräfte in der Mitte der Demokratie von den Grünen, die zum Beispiel auch die FDP behaupten, es würde millionenfach Überwachung geben. Das kann man einfach mal streichen. Ich finde, Herr Schröder hat das eben gut gesagt, man muss kämpferisch für die Demokratie einstehen und die demokratischen Kräfte müssen dann auch mal über den Schatten springen und dürfen nicht solche Scheingefechte führen, sondern die Quellen-TKÜ bei Messenger-Diensten ist wirklich ein Instrument, wo ich Extremisten, Terroristen auf Chatverläufe zugreifen kann. Wir haben das im Übrigen auch im Fall Lübcke gehabt. Der Täter, der Mittäter, die Revision ist ja von allen eingelegt worden nach dem Urteil. Und es gibt noch eine dritte Person, die vor Gericht ausgesagt hat. Die haben vor und nach der Tat miteinander kommuniziert. Wir haben aber keinen Zugriff auf die Messenger-Dienste gehabt. Das ist zum Beispiel ein Mittel. Aber ein viel wichtigeres Mittel ist noch der personenzentrierte Aufklärungsansatz, dass wir Personen früher identifizieren, bearbeiten und dann eben auch die angemessenen Mittel treffen. Das trifft Personenkreise, aber auch einzelne Radikalisierte. Da treffen sich Rechtsextremismus und Islamismus. Da gibt es Leute, die sind zu allem bereit und es genügt nur der Auslöser dafür. Insofern finde ich, muss man auch immer die Sicherheitsbehörden kritisieren. Aber was ich nicht akzeptieren kann, ist, dass manche Kräfte, auch linke Kräfte im Deutschen Bundestag sagen, warum hat der Verfassungsschutz, warum haben die Behörden das nicht aufgeklärt? Und wenn es dann darum geht, dem Verfassungsschutz die Mittel in die Hand zu geben, dann sagt man, um Gottes Willen, das darf man aber nicht. Allerletzte Bemerkung, das gilt auch für die SPD-Vorsitzende Esken. Denn eben gab es eine parteipolitische Bemerkung. Da muss ich mal sagen, die SPD hat sich vernünftiger verhalten im Bundestag als ihre Vorsitzende, die auf dem letzten Meter noch versucht hat, das zu verhindern.
Ich würde die gerne mal zitieren, Saskia Esken, die SPD-Vorsitzende, hat bei Twitter dann geschrieben, diese Form der Überwachung ist ein fundamentaler Eingriff in unsere Freiheitsrechte und dazu ein Sicherheitsrisiko für unsere Wirtschaft. Herr Fiedler, Sie wollen für die SPD in den Bundestag. Haben Sie mit Frau Esken darüber gesprochen? Sie sehen es wahrscheinlich
anders. Ich habe das deutlich öffentlich kommuniziert. Sie hat ja noch andere Bemerkungen gemacht, die ich eigentlich noch ein bisschen heftiger fand, die ich jetzt aus diesen Gründen auch nicht wiederholen will. Mhm. Sie hat sich aus meiner Sicht hier völlig verritten, weil ich schon die Erwartungshaltung habe, dass sie erstens die Mehrheitsmeinung ihrer eigenen Fraktion nach außen vertritt und zum Zweiten als Parteivorsitzende sich ebenfalls so verhält. Sie hat hier offensichtlich eine persönlich andere Meinung und ist vielleicht auch nicht vollständig informiert gewesen darüber, wenn sie also offen schreibt, dass irgendwelche Sicherheitslücken offen gehalten würden, dann ist das so ein Mythos, der von mehreren Parteien verteilt wird, den ich bis heute ehrlich gesagt noch nicht so richtig verstanden habe. Dahinter steckt offenbar so die Idee, dass irgendwie beim Bundeskriminalamt einer beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie anruft und sagt, jetzt lasst mal irgendeine Sicherheitslücke offen. Also ich glaube, das Thema ist nicht recht verstanden, weil man muss dazu erklären, ich will nur einmal kurz erklären, dieser sogenannte Staatstrojaner, den gibt es in der Form nicht. Den gibt es in der Form nicht, sondern Sie müssen im Prinzip jedes individuelle Gerät in seiner eigenen Konfiguration kennen, um es irgendwie infiltrieren zu können. Im Idealfall bekommen Sie es in die Finger. Alleine deswegen ist die mehr von der Massenüberwachung also wirklicher Quatsch. Mhm. Und das muss man sozusagen auf den Boden der Sachlichkeit zurechtrücken und muss eben sagen, dass es darum geht, tatsächlich nicht nur unverschlüsselte, sondern auch verschlüsselte Kommunikation durch die Sicherheitsbehörden überwachen zu können. Nur darum geht es.
Mhm. Frau Fiedler.
Ich wollte das nur noch mal, ich kann total verstehen, dass der Verfassungsschutz dieses Instrument haben will, aber was die Kritiker ja sagen, ist ja dennoch, man braucht, um diese Software auf Geräte aufspielen zu können, eine Art von Sicherheitslücke, die womöglich auch auf anderen Geräten besteht. Und wenn man diese Sicherheitslücke nicht schließt, dann bleibt sie offen und dann können möglicherweise auch Kriminelle, Spione und so weiter diese Sicherheitslücken noch nutzen. Das ist mir jetzt ein bisschen zu kurz gekommen.
Sie verkennen die Realitäten.
Das ist aber das ist die
Das Kritik. Ist nicht richtig.
Ja.
Ja, dann widersprechen.
Aber dann das BSI ist dafür zuständig und wenn das ich erkläre Ihnen das ganz einfach. Wenn das BSI eine Sicherheitslücke kennt, egal welche, dann schließt es unmittelbar diese Sicherheitslücke. Das ist in etwa eine Diskussion, als wenn wir auf der einen Seite richtigerweise die Leute dazu anhalten, bessere Schlösser und Riegel in den Häusern einzubauen, damit möglichst nicht eingebrochen wird. Aber trotzdem machen wir Hausdurchsuchungen und holen uns dann Schlüsseldienst oder Expertise von den entsprechenden Firmen, um in die individuelle Wohnung hineinzukommen. In etwa so kann man sich das vorstellen. Deswegen wird nirgendwo durch irgendeinen Schlüsseldienst in ganz Deutschland irgendwie ein Schloss irgendwie besonders ungesichert gehalten oder so etwas. In etwa so kann man sich das vorstellen. Es gibt keine Anweisung an das BSI, irgendeine Sicherheitslücke offen zu halten. Diese Erzählung gibt es aber noch immer.
Okay, aber
vielleicht noch mal ein anderes Instrument, was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass der Verfassungsschutz sogenannte Cyberagenten unterwegs hat, die auch in Telegram-Chatgruppen unterwegs sind, auch in geschlossenen Gruppen, auch bei Facebook, wo man dann beobachten kann, wie sich bestimmte Leute verabreden, wie auch Radikalisierungsprozesse bei einzelnen Personen stattfinden. Die haben dann Personas, die sind dann unter einem Alias dort unterwegs und das finde ich auch eigentlich ein ganz, ganz wichtiges Instrument, wo man wahrscheinlich sogar noch mehr davon braucht, dass man wirklich auch in diese Bereiche, wo man nicht offen reingucken kann im Internet, dass man Leute da drin sitzen hat und beobachtet, was wird in diesen geschlossenen Gruppen besprochen.
Also das sehen Sie durchaus positiv. Wir haben über eine Sache gar nicht gesprochen, die jahrelang ja die Bedrohung Nummer eins war, nämlich das ist der Islamismus. Das wirkt so ein bisschen, als wäre das durch links und rechts so sozusagen verdrängt, aber er ist ja nach wie vor eine Bedrohung, Herr Schröder.
Ja, ganz kurz zum Schluss. Da kann jeden Tag ein Anschlag erfolgen. Das ist unberechenbar. Durch die geringe Zahl der Islamisten wird das nach unten gedrückt, aber die Zahl der Gefährder ist natürlich groß. Man weiß nicht, wie sich das in Syrien, im Irak, dann Afghanistan weiterentwickelt. Also ich glaube, der Islamismus ist nicht vom Tisch. Und ich befürchte sozusagen, wenn Radikalisierte zurückkommen nach Deutschland, dass dann hier wieder ein größerer Anschlag geschehen kann, wie in Frankreich und anderswo.
Also durch den Abzug auch jetzt auch in Afghanistan zum Beispiel. Okay, gut. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Diskussion. Das ist ein schwieriges Thema, weil es sehr vielschichtig ist und weil es ja auch damit zu tun hat, wie wir in unserer Gesellschaft eben alle miteinander umgehen. Und durch die Corona-Krise hat das ja auch nochmal gezeigt, wie sehr es eben alle radikalisieren kann. Vielen Dank, Herr Brandt, vielen Dank, Herr Fiedler, vielen Dank, Frau Fiedler und Herr Schröder. Das war Phoenix, die Runde heute zum Verfassungsschutzbericht. Jetzt geht es hier weiter mit Phoenix, der Tag.
Ihnen auch vielen Dank. Gerne.